Mit Herzblut und Pioniergeist hat er 3 Innovationen aufs deutsche Finanzparkett gebracht. Dabei treibt ihn stets eine Frage: Wie können wir die Menschen in Deutschland zu besseren Anlegern machen? Karl Matthäus Schmidt, Vorstandsvorsitzender der Quirin Privatbank und Gründer der digitalen Geldanlage Quirion. Freuen Sie sich auf Klug anlegen, den Podcast zur Geldanlage.
Was haben Brasilien, Russland, Indien, China und Südafrika gemeinsam? Richtig, es sind die sogenannten BRICS-Staaten, die nun ihren globalen Einfluss ausbauen wollen. Seit Anfang dieses Jahres sind 5 weitere Länder hinzugekommen. Wird sich angesichts der BRICS-Erweiterung die Lagerbildung nun zwischen dem Westen und dem globalen Süden verhärten? Und was ist eigentlich aus den Plänen einer gemeinsamen, eventuell sogar goldgedeckten BRICS-Währung geworden? Antworten in diesem Podcast, den Sie überall da abonnieren können, wo es Podcasts gibt, zum Beispiel bei Spotify. Fragen an Karl Matthäus Schmidt, Vorstandsvorsitzender der Quirin Privatbank AG und Gründer der digitalen Geldanlage Quirion. Hallo Karl.
Hallo Andreas.
Ja, zum Start ist es mal wieder Zeit, würde ich jetzt vorschlagen, für eine aktuelle Nachricht, die dich dieser Tage besonders gefreut oder vielleicht auch geärgert hat. Welche News fällt dir da spontan ein?
Ich nehme mal, was mich gefreut hat, nämlich, dass der Abwärtstrend bei der Inflation sich verfestigt hat. Nach den neuesten Zahlen vom April ist die deutsche Preissteigerung wie schon im März 2,2% gegenüber dem Vorjahresmonat zurückgegangen. In den letzten Jahren lagen wir ja noch bei 3,7%. Also wir müssen mal gucken, wie nachhaltig das ist, aber es geht zumindest mal in Richtung des Inflationsziels der EZB. Und übrigens, wir sind noch ein bisschen besser als die Amis. Die sind ja noch bei 3,5%. Also mal schauen.
Und deshalb werden wir da wahrscheinlich auch noch auf eine Zinssenkung länger warten müssen, Karl. Ne?
So sieht es aus.
Ja, also diese News, Inflation passt zwar nicht wirklich zu unserem BRICS-Thema heute, aber egal, so muss ich mir jetzt wenigstens auch keine passende Überleitung ausdenken, Karl. Also steigen wir direkt ein. Eigentlich sollte ja Anfang 2024 BRICS plus 6 starten, jetzt aber sind es nur 5 neue Mitglieder geworden. Wer sind denn die neuen BRICS-Staaten?
Ja, das sind einmal der Iran, Saudi-Arabien, die Vereinigten Arabischen Emirate, Ägypten und Äthiopien. Schon ein bisschen überraschend. Also rein wirtschaftlich gesehen nicht gerade eine besonders große Verstärkung, finde ich.
Und eigentlich sollte auch Argentinien als Nummer 6 dabei sein, doch die Südamerikaner haben sich kurzerhand umentschieden, Karl. Woher kam denn der Sinneswandel?
Das liegt am derzeitigen Politikwechsel in Argentinien. Also du hast ja auch mitbekommen, dass die neuen Präsidenten haben, den Milei, der mit einer staatlich gelenkten Wirtschaft, wie sie zum Beispiel in China oder auch in Russland vorherrscht, überhaupt nichts am Hut hat. Stattdessen möchte er die argentinische Wirtschaft radikal in Richtung Marktwirtschaft umbauen. Milei spricht dabei ganz bewusst vom Kapitalismus, obwohl er weiß, dass allein der Begriff für viele ein rotes Tuch ist. Und ich bin da schon wirklich sehr gespannt, wie das in Argentinien ausgeht. Also so hat noch lang keiner mehr auf Wirtschaft gesetzt. Er möchte vor allem die alte argentinische Praxis beenden, staatliche Ausgaben einfach durch Gelddrucken zu finanzieren. Darum will er auch den US-Dollar als offizielle Währung einführen. Denn dann ist es mit der Staatsfinanzierung durch die Notenpresse endgültig vorbei. Die korrupten Eliten Argentiniens, allen voran der Clan der Kirchners, würden dadurch die Kontrolle über die Währung verlieren und viele Probleme würden sich von alleine lösen, wie zum Beispiel die immens hohe Inflation. Die Einführung des US-Dollars als gesetzliches Zahlungsmittel richtet sich frontal gegen die Interessen der BRICS-Gruppe, die sich ja vom US-Dollar ja gerade unabhängig machen will. Zudem zweifelt man in Argentinien mittlerweile am wirtschaftlichen Nutzen eines BRICS-Beitritts, weil das Bündnis ja vor allem die Intensivierung des Handels mit Schwellenländern plant und mit denen besteht ja bereits viele Handels- und Kooperationsvereinbarungen.
In der Tat, es geht um den Dollar und wer den US-Dollar will, sollte mit BRICS nicht flirten, so würde ich es mal formulieren. Was ist denn überhaupt das erklärte Ziel des Bündnisses?
Durch eine stärkere Zusammenarbeit will man ein Gegengewicht zum Westen bilden, sowohl politisch als auch eben wirtschaftlich. Als Gruppe verspricht man sich einen größeren Markt für Güter und Dienstleistungen und auch eine bessere Zusammenarbeit in Bereichen wie Investitionen, Handel und auch Technologie. Ein wichtiger Aspekt dabei ist der Kampf gegen die als zu stark empfundene Dominanz des US-Dollars. Speziell dieses Ziel hat mit dem Kriegsausbruch in der Ukraine nochmal deutlich an Bedeutung gewonnen. Viele Schwellenländer waren überrascht, wie konsequent sich die westlichen Länder an die Seite der Ukraine gestellt und Russland isoliert haben. So wurden die Russen sehr schnell vom internationalen Zahlungsverkehrssystem SWIFT und damit vom Dollar abgeschnitten. Und Russland ist ja nicht irgendwer, sondern immerhin der weltgrößte Rohstoffexporteur. Das hat vor allem die Länder sehr nachdenklich gemacht, die mal vorsichtig formuliert keine astreinen Demokratien sind. Da ging plötzlich die Angst um, dass das auch mit ihnen passieren könnte. So offen spricht das natürlich niemand aus. Stattdessen heißt es, dass der Dollar von den USA als wirtschaftliche Waffe eingesetzt wird, um der ganzen Welt die westlichen Werte aufzudrücken und dass man sich eben davor schützen muss.
Ja, und sich unabhängig machen von der amerikanischen Wirtschaft und auch vom US-Dollar, Karl, das haben schon viele versucht und sind kläglich gescheitert. Das muss man ehrlicherweise dazu sagen. Könnte es denn jetzt mit BRICS plus 5 klappen?
Ich bin da skeptisch. Einzelnen BRICS-Staaten könnte das wirklich schwerfallen. Nimm China als Beispiel. Seine wirtschaftliche Verflechtung mit den USA sollte man nicht unterschätzen. Immerhin sind die USA mit einem Anteil von rund 16% aller Ausfuhren nach wie vor der mit Abstand wichtigste Exportmarkt. Und auch auf der Importseite gibt es enge Verbindungen. Die Abhängigkeit von hochleistungsfähigen US-Chips zum Beispiel ist trotz aller Fortschritte nach wie vor noch sehr stark. Und Indien als das zweitgrößte BRICS-Land hat eine ähnlich enge Bindung an die USA. Oder nimm Saudi-Arabien. Für die Saudis sind die USA nach China der zweitwichtigste Handelspartner bei den Importen mit einem Anteil von rund 10%. Das dürfte auch nicht so leicht zu ersetzen sein. Und speziell bei Saudi-Arabien kommt dazu, dass die USA über Jahrzehnte ein enger Verbündeter im Sinne einer Schutzmacht waren. Speziell gegenüber dem Iran. Vor diesem Hintergrund kann ich mir einen harten Konfrontationskurs gegenüber den USA, bei dem Saudi-Arabien mitmacht, kaum vorstellen.
Ja, aber die müssen ja eine Motivation haben und deshalb stellt sich mir die Frage, Karl, was denn die Vorteile eines alternativen und möglicherweise auch Gold- oder auch ölgedeckten Währungssystems wären?
Ehrlich gesagt, ich sehe da gar keine, Andreas, auch wenn das viele vielleicht anders sehen. Eine gewisse Skepsis gegenüber unserem Geldsystem ist ja durchaus verbreitet. Woran sich zum Beispiel die Befürworter einer goldgedeckten Währung vor allem stören, ist, dass das Geld in unserem heutigen Währungssystem keinen inneren Wert mehr hat. Ein 10-Euro-Schein ist nur deshalb 10 Euro wert, weil die EZB das so vorgibt und das von der Bevölkerung auch so akzeptiert wird. Deshalb wird das heutige Geld auch Fiat-Geld genannt, weil es quasi aus dem Nichts entsteht. Der Begriff Fiat bedeutet ja sinngemäß, es entstehe oder es werde. Die Zentralbank kann die Euroscheine und Münzen also einfach so aus dem Nichts heraus erschaffen. Und genau das ist den Kritikern ein Dorn im Auge. Denn sie haben die Befürchtung, dass die Staaten das missbrauchen, um alle möglichen Ausgaben damit zu finanzieren. Und dass dadurch eine Währung letztlich kaputt gemacht wird. Und das ist in vielen Ländern ja auch genauso geschehen, beziehungsweise geschieht immer noch, zum Beispiel in Argentinien. Letztlich basiert ein ungedecktes Geldsystem auf Vertrauen. Insbesondere darauf, dass unabhängige Notenbanken ihr Geldschöpfungsmonopol nicht missbrauchen und in erster Linie der Währung Stabilität verpflichtet sind. Erst dann verlassen sich die Menschen darauf, dass sie mit dem festgelegten Zahlungsmittel auch künftig etwas kaufen können. Und ein solches Fiat-Geldsystem hat in den letzten Jahrzehnten sowohl in Europa als auch in den USA auch gut funktioniert. Aber wie gesagt, entscheidend hierfür sind unabhängige Notenbanken, die eben keine Staatsausgabenfinanzierung mit der Notenpresse betreiben.
Aber mal ehrlich, Karl, die Golddeckung hat doch aber auch lange funktioniert. Wo liegt denn dann für dich der Knackpunkt?
Naja, es hat funktioniert, bis es in den 70er Jahren krachend gescheitert ist. Bis dahin gab es das sogenannte Bretton Woods-System, das eine feste Golddeckung hatte und als sogenannte Leitwährung den US-Dollar. Der Wert des US-Dollars war eng mit dem Gold verbunden. Konkret hat eine Unze Gold 35 Dollar gekostet. Und die US-Zentralbank hat sich verpflichtet, gegen 35 Dollar eine Unze Gold herauszugeben. Alle anderen wichtigen Währungen, auch die D-Mark, waren indirekt auch an Gold gekoppelt, weil es damals feste Wechselkurse zum Dollar gab. Ein Dollar zum Beispiel war 4 D-Mark 50 wert. So wurde der Dollar zur weltweiten Ankerwährung. Unter den Volkswirten wird immer noch diskutiert, warum dieses System letztlich gescheitert ist. Fest steht aber, dass die USA damals den Vietnamkrieg mit der Notenpresse finanzierten. Präsident Nixon 1971 die Golddeckung aufkündigte, Anfang der 70er Jahre der Wirtschaftsboom endete und die Inflation immer weiter anstieg. Das Vertrauen in den Dollar wurde dadurch immer geringer. Letztlich stürzte das System ein, als zuerst Frankreich und dann weitere Länder die festen Wechselkurse zum US-Dollar aufkündigten. Aber du hast ja nach dem Knackpunkt einer Golddeckung gefragt. Meiner Meinung nach besteht er darin, dass die Geldmenge nicht an einer stetig wachsenden Wirtschaft angepasst werden kann. Genau das sehen die Befürworter einer Golddeckung als ihren großen Vorteil. Ich halte es aber für einen Nachteil, denn letztlich wirkt es als Wachstumsbremse, die dazu geführt hat, dass die Zeit des Goldstandards eine der wachstumsschwächsten ökonomischen Phasen war.
Zurück zu BRICS und zum Hier und Jetzt und Heute. Karl, in jedem Falle kommen hier ja mehr Wirtschaftskraft und auch mehr Bevölkerung im globalen Kräftemessen zusammen, aber vor allen Dingen auch viel, viel mehr Ölreichtum. Nicht zuletzt deshalb hat Russlands Präsident Putin wahrscheinlich auch Mitte Dezember Saudi-Arabien und die Emirate besucht, um da einen auf gut Wetter zu machen. Karl, wie mächtig sind oder werden denn die BRICS?
Ja, was die Bevölkerung angeht, ist es natürlich absolut richtig. Allein China und Indien kommen auf knapp 3 Milliarden Menschen und damit auf 35% der Weltbevölkerung. Bei der Wirtschaftskraft muss man aber schon genauer hinsehen. Zwar müssen sich die BRICS-Staaten in der Hinsicht auf den ersten Blick auch nicht verstecken. Immerhin haben die ursprünglichen 5 BRICS-Staaten einen Anteil von ca. 27% an der globalen Wirtschaftsleistung, die rund 100 Billionen US-Dollar ausmacht. Das ist sogar etwas mehr als die USA, die ungefähr 25% davon ausmachen. Aber durch die neuen Mitglieder wächst das BRICS-Gewicht nur sehr wenig, denn die haben zusammen lediglich einen Anteil von rund 2,5% am Weltbip. Wo die Gruppe natürlich stark ist, ist bei den fossilen Energien. Immerhin sind die rohstoffreichsten Länder dabei, Russland, Saudi-Arabien und Brasilien. Die Frage ist aber, ob das besonders zukunftsträchtig ist. Denn so wie es aussieht, gehört die Zukunft den erneuerbaren Energien. Wir bauen ja eine Menge Solarpaneele auf unsere Dächer, um davon unabhängig zu werden.
Das waren jetzt viele Punkte in Sachen Finanzen, in Sachen Wirtschaft, Karl. Aber schaut man jetzt genau auf die neue BRICS-Gruppe, würde ich doch mit dir gerne auch die politische Komponente kurz ansprechen wollen. Denn da finden ja mit Saudi-Arabien und dem Iran nicht unbedingt Freunde zusammen. Deshalb die Frage, kauft sich BRICS da nicht auch zunehmend politische Probleme ein?
Ich glaube, dass das der entscheidende Punkt ist, Andreas. Begriffe wie BRICS oder globaler Süden gaukeln eine Gemeinsamkeit und Einheitlichkeit vor, die es tatsächlich nicht gibt. Denn zwischen den Ländern bestehen große gesellschaftspolitische, aber auch ökonomische Unterschiede. Einig sind sich die Staaten im Prinzip im Feindbild USA bzw. dem Westen. Ansonsten ist es mit den Gemeinsamkeiten nicht allzu weit her. So finden zum Beispiel den Angriffskrieg Russlands gegen die Ukraine sicher nicht alle BRICS-Teilnehmer so toll, auch wenn sie deshalb vom Westen noch lange nicht zu einer eindeutigen Positionierung gegen Russland zwingen lassen wollen. Und die zwei größten der beteiligten Länder, nämlich China und Indien, stehen in der Kaschmir-Region sogar immer wieder kurz vor militärischen Zusammenstößen. Und die offene Feindschaft zwischen Saudi-Arabien, wo die Sunniten ca. 85% der Moslems ausmachen, und dem Iran, der von Schiiten dominiert ist, hast du ja schon angesprochen. Dazu kommt noch ein weiterer Punkt. In einem wirklich engen BRICS-Verbund würde man die US-Dominanz gegen eine noch stärkere Dominanz Chinas eintauschen. Das wird deutlich, wenn wir uns nochmal die Wirtschaftskraft angucken. Selbst im neuen erweiterten BRICS-Verbund hat China bereits heute einen BIP-Anteil von rund 63%, der in Zukunft sicher nicht weniger wird. Das ist noch mehr als der US-Anteil an BIP aller G7-Staaten, der liegt nämlich bei 58%. Ich glaube, dass es sich nach Abwägung aller Pros und Kontras jeder Staat sehr gut überlegen wird, ob es wirklich eine so gute Idee ist, sich zu sehr von China abhängig zu machen, oder ob im Zweifel nicht doch die USA der angenehmere Partner sind.
Karl, abschließend der Blick nach vorn, denn BRICS plus 5 ist ja zumindest nach eigener Lesart, also nach Lesart der BRICS-Staaten, nicht das Ende der Fahnenstange. Die wollen mehr. Wo geht's denn hin mit dem Bündnis?
Ehrlich gesagt glaube ich nicht an einen Erfolg dieses Bündnisses, Andreas. Und zwar deshalb nicht, weil ich nicht an das vielleicht wichtigste Projekt der BRICS-Gruppe glaube. Nämlich eine echte Währungsalternative zum US-Dollar zu schaffen. Damit sich nämlich eine Währung als echte Leitwährung durchsetzen kann, muss vor allem eines gegeben sein. Die Möglichkeit, seine Devisenreserven in dieser Währung anzulegen. Und das setzt einen entsprechenden Kapitalmarkt voraus, der das Potenzial hat, die zuströmenden Gelder auch aufzunehmen. Volkswirtschaftlich gesehen kann das aber nur der Kapitalmarkt eines Landes sein, das ein Leistungsbilanzdefizit aufweist und daher Kapital anzieht. Genau das ist aber bei den BRICS-Staaten nicht der Fall. Vor allem die großen BRICS-Staaten wie China, Indien, Russland und Saudi-Arabien weisen in ihrer Leistungsbilanz alle keine Defizite, sondern Überschüsse auf. Das aber bedeutet, dass sie für die Gelder aus ihren Überschüssen selber einen Anlagebedarf haben und auf entsprechende Anlagemärkte angewiesen sind. Die einzigen BRIC-Länder, die Defizite aufweisen, sind Brasilien, Ägypten, Südafrika und Äthiopien. Deren gemeinsames Defizit beträgt aber noch nicht mal 60 Milliarden US-Dollar. Zum Vergleich, das amerikanische Leistungsbilanzdefizit betrug 2022 971 Milliarden US-Dollar und 2023 knapp 800 Milliarden US-Dollar. In einem Satz, der US-Dollar ist vor allem wegen des riesigen US-Kapitalmarktes und des amerikanischen Leistungsbilanzdefizit-Leitwährung. Und nicht einfach nur, weil die USA so groß sind.
Ich würde mit dir kurz auch noch auf die Rolle Europas zu sprechen kommen, Karl. Welche Rolle wird denn Europa und insbesondere Deutschland in diesem globalen Konzert spielen? Welches Gewicht hat Berlins Stimme noch?
Einzelne europäische Länder haben da keine wirkliche Bedeutung. Auch Deutschland als das ökonomisch stärkste Land Europas nicht. Unser Anteil am globalen BIP liegt auch nur bei knapp 4%. Wenn, dann muss Europa als Block auftreten. Denn der hat an der weltweiten Wirtschaftsleistung immerhin einen Anteil von rund 14%. Und das hätte dann schon ein gewisses Gewicht. Das setzt aber voraus, dass sich die europäischen Länder einig sind und auch wirklich mit einer Zunge sprechen. Aber gerade in der Hinsicht ist leider noch viel Luft nach oben, wie wir alle gemerkt haben.
Oh ja, da sagst du was Weises, lieber Karl. Aber wir sind ja bei Klug anlegen und deshalb wollen wir nicht nur über Politik und Wirtschaftspolitik sprechen, sondern selbstverständlich auch über Anlagemöglichkeiten. Wie kann man denn in BRICS investieren?
Na, in der alten Fünferkombination ist das schon möglich, Andreas. Und zwar sowohl mit herkömmlichen aktiven Fonds als auch mit kostengünstigen ETFs. Fonds, die schon die neuen Mitglieder beinhalten, gibt es aber noch nicht. Das liegt wahrscheinlich auch daran, dass die damals mit viel Tamtam beworbenen alten BRICS-Fonds schlecht gelaufen sind und die Aktienmärkte der neuen Länder global im Grunde keine Bedeutung haben. Doch selbst wenn es entsprechende Anlagemöglichkeiten geben sollte, wenn du da einsteigst, ist das eine sehr riskante Wette. Denn dann gehst du ja davon aus, dass sich diese Länder wirklich deutlich besser entwickeln als der Rest. Das heißt, du setzt auf eine ganz spezielle Prognose. Und was ich davon halte, weißt du ja. Bisher jedenfalls sind solche Wetten nicht aufgegangen. Ein, zwei der Kandidaten hatten immer wieder große Probleme, wirtschaftlich, politisch oder gleich beides. Der krasseste Fall ist sicher Russland. Das Land hat sich mit seinem Angriffskrieg selbst von der Anlagelandkarte gefegt. Und in China läuft es ja schon seit längerer Zeit auch alles andere als rund.
Das ist in der Tat ganz spannend, hier mal in die Tiefe zu gehen, Karl. Aber kannst du uns noch ein paar konkrete Zahlen mitgeben, die das Ganze untermauern?
Ja, gerne. Es macht zum Beispiel Sinn, einen über alle Schwellenländer breit gestreuten MSCI Emerging Markets ETF im Vergleich zu einem BRICS-Index-ETF anzuschauen. Und dann wird, glaube ich, alles klar. Das heißt, der BRICS-ETF ist deutlich schlechter gelaufen. Zwar gab es zwischenzeitlich immer wieder mal Phasen, in denen das BRICS-Produkt vorne lag, aber langfristig wärst du mit einem breit gestreuten Schwellenländer-ETF erheblich besser gefahren. Zum Beispiel über 15 Jahre mit einem Plus von 185% gegenüber 80% beim BRICS-ETF. Also eine um mehr als doppelt so gute Wertentwicklung auf Seiten der allgemeinen Schwellenländer.
Wow, das ist wirklich eine ganze Menge mehr und wir haben das soweit verstanden. Reine BRICS-Investments magst du nicht, Karl, aber welche Alternativen siehst du denn stattdessen?
In ein international gestreutes Depot gehören auf jeden Fall auch Schwellenländer-Investments. Aber dann auch möglichst breit gestreut, wie gesagt, am besten nach Marktkapitalisierung. Damit geht man dann auch keine unnötigen Wetten und Risiken ein. Ein Anteil von 10 bis maximal 20% halte ich dabei für eine vernünftige Quote.
Gibt's denn darüber hinaus noch irgendein Land, Karl, irgendeine Region, die du abseits der großen Industrienationen und auch der größeren Schwellenländer aus Investorensicht spannend findest?
Ja, du weißt, ich liebe nicht so richtig Prognosen. Und aus Investorensicht sehe ich auch momentan nicht wirklich eine Region, die so richtig jetzt Gas gibt. Was ich aber trotz alledem wahnsinnig spannend finde, ist sozusagen die Zukunft Afrikas. Wegen den permanenten Unruhen und Auseinandersetzungen dort vergisst man, finde ich, viel zu schnell, wie unglaublich reich und fruchtbar dieser Kontinent ist. Die wirtschaftliche Situation afrikanischer Länder kann sich daher sehr schnell ins Positive verändern, wenn es zu entsprechenden politischen Veränderungen kommt. Und da gebe ich einfach die Hoffnung nicht auf.
Spannend. Afrika noch als extra Thema, vielleicht auch ein kleiner Teaser auf einen möglichen eigenen Podcast. Das würde mich sehr, sehr freuen. Das ist in der Tat ein sehr spannender Kontinent. Karl-Mathieu Schmidt, ich danke dir ganz herzlich für diesen Podcast zum Thema BRICS. Auch das natürlich sehr, sehr spannend, zum Teil auch sehr kontrovers diskutiert in den Medien. Und auch hier konnten wir hoffentlich ein bisschen Aufklärung leisten. Meine Damen, meine Herren, Sie können diesen Podcast am besten direkt abonnieren, um keine Folge zu verpassen. Sie können auch die Links teilen zum Podcast mit Ihren Freunden oder auch Bekannten, denen das Wissen sicherlich weiterhelfen kann. Sie können Ihre eigenen Fragen stellen unter podcast@quirinprivatbank.de und Sie können natürlich auch ein bisschen rumstöbern auf der Internetseite www.quirinprivatbank.de und dort viele, viele weitere Details, Infos und Fakten zum Thema Geldanlage nachlesen. Für heute sage ich ganz herzlichen Dank fürs Lauschen.
Das war Klug anlegen. Der Podcast zur Geldanlage der Quirin Privatbank mit dem Vorstandsvorsitzenden Karl-Mathäus Schmidt. Wir freuen uns über Ihre Rückmeldungen und Themenwünsche, die Sie uns gerne an podcast@quirinprivatbank.de senden können. Die Quirin Privatbank ist Vorreiter der unabhängigen, provisionsfreien Finanzberatung in Deutschland und unterstützt Sie dabei, Ihre finanziellen Ziele zu verwirklichen. Sei es der Erwerb eines Eigenheims, eine gesicherte Altersvorsorge oder eine berufliche Auszeit. Denn eine kluge Vermögensplanung ist der Schlüssel für ein sorgenfreies Leben. Wir bieten bezahlbaren Zugang zu professioneller Geldanlage. Digital über Quirion oder persönlich an 15 Standorten. Unser wissenschaftlich fundiertes Anlagekonzept Markt, Meinung, Zinsen investiert frei von Prognosen, breit diversifiziert in renditestarke und kostengünstige Anlageformen wie ETFs, um die Wachstumskräfte der Weltwirtschaft zu nutzen. Mehr Informationen erhalten Sie unter www.quirinprivatbank.de.